Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank für das Interesse an unseren spannenden Gesprächspartnern und Partnerinnen und damit an unserem Podcast News Friends. Wir machen jetzt ein bisschen Sommerpause. Zu hören gibt's eine neue Folge am 19.09. Da sind wir wieder da für euch. Dann mit Tom Klein vom HR. Mit ihm sprechen wir darüber, wie man eine Netiquette aufstellt, wie man mit Kommentaren umgeht und wann der Gang zum Anwalt nötig ist. Damit es euch in der Sommerpause nicht langweilig wird, könnt ihr hier jetzt im Anschluss nochmal das Gespräch mit Daniel Anibal Bröckerhoff hören. Mit ihm haben wir unter anderem über Instagram gesprochen und wir haben von ihm auch wirklich viel gelernt. Wir haben jetzt zum Beispiel bessere Mikrofone und normalerweise in unserem Podcast überlasse ich Mandy die letzten 5 Minuten. Sie erfragt dann immer ganz konkrete Tipps und Tricks von den Newsfluencenden, mit denen wir sprechen. Heute überlasse ich ihr einfach die letzten Sätze. Ich verabschiede mich schon mal in die Sommerpause, wünsche euch auch einen wunderbaren Sommer. Und Mandy, das Schlussstatement gehört dir.
Hallo liebe Hörenden, wir freuen uns sehr, dass ihr unseren Podcast so pusht und uns immer so tolle InterviewpartnerInnen vorschlagt und macht gerne weiter so auch nach unserer Sommerpause. Wir freuen uns immer über Input. Und wenn ihr selber auch etwas zu sagen habt, könnt ihr euch natürlich auch melden und zwar unter newsfluence@horizont.net. Ja, ich verabschiede mich auch in die Sommerpause. Ich genieße den Sommer und freue mich auf den Herbst mit euch. Tschüss!
Herzlich willkommen zu Newsfluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und freue mich sehr, dass der Journalist und Instagrammer Daniel Anibal Bröckerhoff heute bei uns zu Gast ist. Mit ihm werden wir unter anderem über die Relevanz von Social Media Journalismus, den Sound einzelner Kanäle und Zeitmanagement sprechen. Hallo Daniel.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Hi. Viele von euch kennen Daniel aus dem Fernsehen. Er hat früher unter anderem das ZDF-Nachrichtenmagazin Heute Plus präsentiert. Heute führt er durch die Sendung NDR Info. Daneben ist Daniel schon sehr früh in Social Media eingestiegen, erst bei Twitter, inzwischen vor allem bei Instagram, wo er mehrere Kanäle betreibt. Wie immer gehören die letzten 5 Minuten in unserem Podcast meiner Kollegin Mandy Schamba. Hallo Mandy. Sie wird Daniel am Ende nach ganz konkreten Tipps und Tricks befragen. So, Daniel, du bist Journalist, ganz klassisch ausgebildet, hast du dein Handwerk gelernt und hast viel TV gemacht und bist dann in Social Media eingestiegen, machst viel auf Instagram. Welche Relevanz hat denn Social Media Journalismus für dich?
Also ich mache Social Media Journalismus eigentlich schon, seitdem ich Journalismus betreibe. Also ich bin relativ früh auf den Twitter-Zug mit aufgesprungen, bin damals auch von klassischen Redaktionen dafür so ein bisschen belächelt worden, so was machst du den ganzen Tag? Und das hat echt lang gedauert, bis das erkannt wurde, was das für ein Potenzial ist. Und ich habe dann länger eine Pause gemacht, muss ich sagen, bei Twitter vor so 3-4 Jahren, weil mir das alles zu viel wurde, auch zu viel Nabelschau. Twitter ist ja doch auch ein Elitenmedium geworden in Deutschland, wo Journalisten und PolitikerInnen sich treffen und sich gegenseitig beklatschen oder ausschimpfen. Und das wurde mir irgendwann too much. Und ich habe dann aber vor 2 Jahren sehr konkret Instagram für mich entdeckt, weil ich Instagram für einen Bewegtbildjournalisten, so nenne ich mich eigentlich schon seit sehr vielen Jahren, für ein super Tool halte, weil es sehr, sehr einfach ist, sehr schnell Bewegtbild aufzunehmen, verschiedene Bewegtbild-Sachen zu kreieren, also sei es eine Story, sei es ein Video, sei es ein Reel. Und das ist einfach das erste Tool gewesen, wo das so leicht möglich war. Ich habe tatsächlich mich oft geärgert, dass ich nicht bei YouTube schon aufgesprungen bin vor 10 Jahren. Ja, wahrscheinlich wäre ich heute einer von diesen Menschen mit großem Willen. In Dubai hätte ich das gemacht, aber mir war das zu viel Arbeit tatsächlich, weil YouTube erfordert klassisches Fernsehhandwerk, du musst schneiden, du musst editieren, teilweise sind die Sachen auch sehr lang, die dort verlangt werden. Und das war, da hatte ich immer zu hohen professionellen Anspruch und den habe ich bei Instagram so ein bisschen abgelegt am Anfang und habe einfach mal gemacht. Und das ist tatsächlich das Tool, was einen dazu einlädt, einfach mal zu machen. Und das war für mich sehr toll, weil das eine sehr niedrige Einstiegsschwelle hatte.
Jetzt hast du selbst gesagt, du hast sehr früh angefangen, Social Media auch zu nutzen. Du wurdest teilweise belächelt. Ich glaube, auch wenn das ganze Thema deutlich, deutlich weiter ist mittlerweile, werden, glaube ich, immer noch einige belächelt oder von einigen wird man belächelt, wenn man sich mit Social Media...
Ja, heute wird man belächelt, wenn man Instagram macht als Journalist. Das ist wie vor 10 Jahren, als man Twitter als Journalist gemacht hat. Jetzt wird man ausgelacht, wenn man TikTok und Instagram macht, weil das ist ja alles Spielkram. Das ist ja, kann man nicht ernst nehmen. Also es ist so ein bisschen jetzt übertrieben und pauschalisiert, aber das ist so ein bisschen das, was ich das Gefühl habe, was so die die Altvorderen auch denken. Das ist das mit den Bikini-Bildern oder mit den Make-up-Fotos und wo man sich irgendwie selbst darstellt. Und dass man das aber ganz hervorragend journalistisch nutzen kann, das ist irgendwie teilweise angekommen bei jungen KollegInnen und auch bei Redaktionen wie Tagesschau und Heute. Die nutzen das ja auch sehr intensiv. Trotzdem so in der breiten Masse merke ich das, ist es immer noch eher Spielkram. Zumindest vom Image her.
Ist es denn deiner Meinung nach ein Muss für JournalistInnen oder ist es ein Kann?
Also ich würde Social Media als Recherchetool für jeden journalistisch arbeitenden Menschen als Muss bezeichnen. Also wer sich nicht dort auskennt, wer nicht weiß, wie man schnell irgendwie da Quellen auftut, wie man mit der Community zusammenarbeitet, wie man sich Infos besorgt, der ist eigentlich stehen geblieben. Das habe ich aber auch nicht das Gefühl, dass das so ist. Also Twitter wird ja sehr häufig genutzt, Facebook teilweise auch, bei Instagram auch. Aber es ist nicht so das erste Tool, wo man irgendwie nach, weiß ich nicht, Augenzeugenvideos zum Beispiel sucht. Dabei landen die dort mittlerweile auch häufig. Aber ich finde nicht, dass jeder dort aktiv sein muss. Das wäre wirklich übertrieben.
Jetzt bist du jemand, der Instagram sehr intensiv nutzt. Umso interessanter ist es natürlich für die JournalistInnen, die diesen Podcast vielleicht hören. Wie sieht denn dein Journalismus da aus? Du machst verschiedene Kanäle, die haben wahrscheinlich unterschiedliche Frequenzen, der Look und so weiter. Erzähl uns doch einfach ein bisschen darüber.
Also ich bespiele zurzeit drei Instagram-Kanäle. Einmal den Instagram-Kanal vom ZAPP Medienmagazin, vom NDR. Den betreiben wir dort seit einem Jahr. Dann mache ich seit 2 Jahren auf meinem eigenen Kanal, der noch nach meinem alten Nickname Dr. Dub heißt. Die Show nenne ich Good Morning Deutschland, weil es so eine Art Morning-Show ist, aber mit einem Late-Night-Touch, also irgendwas dazwischen, wo ich versuche, aktuelle News-Themen zu erklären, einzuordnen, die Hintergründe dazu zu liefern. Und das alles relativ niedrigschwellig, auch eher auf so einer Augenhöhe-Ebene, also nicht so dieses klassische Nachrichtending, wo ich auch wirklich gucke, wo fehlt den Leuten, wo fehlt meiner Community noch Wissen, so, wo ich dann auch merke, mir fehlt das Wissen teilweise auch. Und dann habe ich noch einen Instagram-Kanal vor einem guten Jahr aufgemacht, 1,5 Jahren, Papa Brö heißt der. Das ist quasi mein Dadfluencer-Kanal, wo ich über mein Leben mit einer autistischen Tochter und einer Tochter mit Muskelschwäche und einer Patchwork-Tochter erzähle und dort auch auf Inklusionsprobleme aufmerksam mache, auf Ableism aufmerksam mache und einfach so zeige, was für Herausforderungen man hat, wenn man ein behindertes Kind in Deutschland großzieht.
Das sind ganz unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche Blickwinkel. Der Sound spielt ja auch eine sehr große Rolle. Also jetzt nicht, dass man irgendwelche Musik einspielt, sondern wie man die Themen aufbereitet.
Die Ansprache, genau. Ja, total. Ja.
Wie unterschiedlich ist das denn und wie wichtig ist es denn auch, dass es eben auf jedem dieser Kanäle einen unterschiedlichen Sound gibt?
Also ich glaube, jein, es ist wichtig tatsächlich, und da kommt dieses furchtbar überzogene und furchtbar überstrapazierte Wort Authentizität ins Spiel. Man muss irgendwo schon authentisch sein. Das heißt, man muss seine eigene Persona gefunden haben und die findet man am besten, wenn man sich selber so ein bisschen gefunden hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mich gefunden, aber man muss zumindest so ein bisschen wissen, wie man vor einer Kamera agiert, ohne dass es aufgesetzt ist und dann so, wie man sich halt wohlfühlt. Und ich merke das immer sehr deutlich. Es ist ein Unterschied, ob ich beim NDR im Fernsehstudio stehe, was ja einfach schon durch seine ganze Gewaltigkeit, weil das NDR-Studio nicht so groß ist, aber es ist halt ein Fernsehstudio, ein Nachrichtenstudio, das blau strahlt und sehr edel wirkt, schöne Optik hat, dass ich da ganz anders stehe und auch auftrete, quasi eine andere Rolle innehabe, als wenn ich halt jetzt hier sitze. So, das ist mein klassisches Good Morning Deutschland Set, wo ich an meinem Schreibtisch tatsächlich sitze. Das sind auch echte Bücher, das ist keine Fototapete hinter mir. Können die ZuhörerInnen gerade nicht sehen, aber hier bin ich quasi so halb professionell und wenn ich dann das Familienleben zeige, dann zeige ich halt auch was aus meinem Wohnzimmer. Und das ist tatsächlich, glaube ich, wichtig, dass gerade auf diesen sozialen Kanälen die Menschen das Gefühl haben, ey, das ist der Dude von nebenan, mit dem hätte ich auch mal Bock, einen Kaffee zu trinken oder mal vorbeizugehen, dass es eben nicht so dieses Nachrichtensprecherige hat. Wobei ich jetzt auch versuche, im Nachrichtenstudio nicht ganz so doll zu machen, aber es ist eine andere Erwartungshaltung auch. Du bist halt der Typ im Fernsehen, der jetzt den Leuten erzählt, was heute wichtig war. Und in diesem Handy hat es einfach eine ganz andere Wirkung. Und das ist aber ganz toll, weil es die Leute viel stärker emotional an dich bindet, weil du auch persönlicher rüberkommen kannst und rüberkommen darfst. Das ist ja etwas, wovor gerade deutsche JournalistInnen immer noch so ein bisschen Sorge haben, Angst haben, so, ne, das muss immer so super professionell und ein bisschen distanziert sein. Und ich stelle aber fest, dass dieser etwas distanzierte Journalismus bei vielen KonsumentInnen eher auch genau das hervorruft, eine Distanz, ne, zu dem Ganzen. Aber sie wollen eigentlich eine Nähe haben. Und das habe ich jetzt einfach während des Ukraine-Kriegs gemerkt. Da sind innerhalb von wenigen Wochen, 2-3 Wochen, haben sich meine Followerzahlen auf Instagram verdoppelt, von 60.000 auf jetzt knapp 120.000. Weil die Leute haben danach gegiert, dass irgendjemand ihnen mal wirklich erklärt, was da los ist, ihnen eine Anlaufstelle bietet. Und mir wird geschrieben jetzt so, ne, okay, nächste Entwicklung, Finnland und Schweden kommen in die NATO. Kriegen wir jetzt, wird das zur Eskalation führen? Und wenn ich dann sage, aller Voraussicht nach und aller Expertenmeinung nach nicht, sind die Menschen echt beruhigt. So, das, also die wollen, die brauchen irgendwie so jemanden, der sie ein bisschen an die Hand nimmt und sagt so, okay, wir gucken uns das mal zusammen an und ich führe euch da durch. Das wird dann häufig auch, stelle ich fest, dann so als Logo für Große, eher für Erwachsene ein bisschen bezeichnet. Und das ist dann wieder für JournalistInnen so despektierlich, weil Logo ist ja eine Kindersendung. Aber ganz ehrlich, ist es eine hervorragende Redaktion. Ich kenne die aus meiner ZDF-Zeit, die sich wirklich viel Gedanken darum machen, wie man komplexe Themen so runterbricht, dass die auch Menschen verstehen, die nicht viel Background haben. Und eigentlich ist das für mich wirklich ein Lob, weil ich stelle einfach fest, dass viele Menschen grundlegende Dinge nicht wissen und man die nochmal erklären muss.
Da stecken jetzt ganz, ganz viele Sachen drin. Ich fange mal an.
Ja, sorry.
Nee, das ist super. Also es ist total spannend. Und ich meine, ich kann auch nur Logo bestätigen. Ich habe das mit meinen Kindern früher immer geguckt. Und ich nehme jetzt mal für mich in Anspruch, dass ich schon relativ viel Bildung irgendwie mitbringe. Aber ich fand es trotzdem extrem gut gemachten Journalismus und sehr interessant, das zu rezipieren.
Ja, du musst dir einfach vorstellen, die Leute, die erste Frage, die ich bekommen habe, als der Ukraine-Krieg losging, von ganz vielen Leuten, und ich merke, wenn ich eine Frage mehr als 5-mal gestellt bekomme in meinen Direktnachrichten, dann ist die relevant, ist, wieso kann man Putin nicht verhaften? Mhm. Und das ist eine Frage, auf die würde jeder professionell arbeitende Journalist so erstmal nicht kommen, weil das für uns schon so selbstverständlich ist, dass man Putin nicht einfach verhaften kann. Und es wird sich, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit nicht getraut, so eine Frage zu stellen. Dabei ist die total relevant. Ja. So, ne? Und dann festzustellen, man muss den Leuten das internationale Strafrecht erklären. Dann festzustellen, okay, ich kenne es selber nicht so genau, weil das ist ganz schön komplex. Das ist wirklich spannend, auch journalistisch, weil da werden einem wirklich basic Fragen gestellt, wo man denkt so, ja, ist halt so. Und dann guckst du mal rein und denkst so, ach so, ah, okay, oh, wow, okay, das ist ganz schön, oh, wow, das wusste ich auch alles nicht. Und das ist wirklich, das macht journalistisch total viel Spaß.
Du interagierst ja offensichtlich sehr intensiv mit deiner Community, hast auch gerade erzählt, die ist sehr stark gewachsen. Also wie viel Interaktion ist denn da? Also guckst du jeden Tag, kannst du das alles, also kriegst du so viel Feedback, dass du das irgendwie manchmal auch denkst, ich kann das jetzt gar nicht alles bewältigen?
Ja.
Und wie gehst du insgesamt mit dem Feedback um?
Also das ist das Allerwichtigste und das sage ich am Ende schon seit 10 Jahren oder noch länger, seitdem ich Twitter nutze. Das Feedback von deinen KonsumentInnen ist das Wichtigste, was du als Journalist haben kannst. Und das ist, glaube ich, echt ein Grundfehler in der Grund-DNA von vielen journalistischen Erzeugnissen, dass dieses Feedback ganz lange überhaupt nicht wirklich gesehen und ernst genommen wurde, weil es diese Kanäle ja auch nicht gab. So. Und es gab dann den Leserbrief oder den Höreranruf, aber wir wissen alle, dass es auch ein bisschen belächelt wurde immer, so wenn mal wieder jemand geschrieben hat. Und das ist, geht jetzt ganz anders. Die Leute, die schreiben dir, die wollen Sachen wissen, die kommentieren unter den Videos oder unter den Postings. Und das ist irrsinnig wichtig, weil ich so sehr schnell ein Gefühl dafür entwickle, wo bei den Leuten, die jetzt mich abonniert haben, noch ein Bedarf besteht, wo eine Richtung hingeht, also auch in der Bevölkerung, zumindest bei den Leuten, die mir folgen, welche Sachen die gut finden, welche Sachen die eher schlecht finden. Und das ist etwas, was für uns Journalisten total wichtig ist, weil nur so können wir im Endeffekt die Produkte machen, die die Leute auch haben wollen. So, und ich merke einfach, dass ich teilweise dadurch schneller an Themen dran war oder auch schneller Themen verarbeitet habe als das klassische Häuser und Redaktionen gemacht haben, die dann teilweise so 1-2 Tage hinterhergehängt sind, weil ich die Sachen einfach schneller mitbekommen habe. Es ist auch so, dass Leute mir dann ganz schnell was schicken. Und also ich habe dieses Xavier Naidoo-Video habe ich sofort geschickt bekommen. Das war eine Stunde online und sofort haben mir das Leute geschickt und gesagt, hast du es schon gesehen? Was sagst du dazu? Mhm. Ne? Und ich konnte da nicht so schnell reagieren aus privaten Gründen. Aber ich gucke da schon wirklich sehr intensiv rein, merke aber natürlich auch, dass das eine unheimliche Arbeit, so. Also früher waren es Kommentare unter Videos, jetzt schicken die Leute dir eine Direktnachricht und erwarten im Endeffekt, das kenne ich von mir selber auch, dass du zumindest irgendwie reagierst. Also, dass du die Nachricht zumindest mit zum Herzchen versiehst oder sowas. Und das ist schon echt sehr, sehr intensiv. Das ist arbeitsintensiv. Und da komme ich auch jetzt bei der Größe der Community und der Zuschauer, also guckt sich so eine Story von mir, gucken sich 45.000 bis 55.000 Leute an, und wenn davon nur 1% schreibt, dann hast du schon genug zu tun. Da merke ich, da komme ich auch an meine Grenzen näher.
Da führst du mich perfekt zur nächsten Frage, weil wenn man sich deine Accounts anschaut, das sieht alles wirklich sehr professionell aus. Ich habe, als wir uns vorbereitet haben, mit Mandy auch drüber gesprochen und habe gemeint, Mensch, das ist alles auch so schön gestaltet. Da sind bestimmt auch irgendwie so ein Grafikerteam oder irgendwie so mit involviert. Hast du denn Unterstützung oder bist du das Daniel Brockerhoff ganz allein?
Das ist bis jetzt eine One-Man-Show tatsächlich. Mir kommt da wirklich zugute, dass ich vor meiner journalistischen Laufbahn und vor meinem Studium so eine halbe Ausbildung zum Mediengestalter gemacht habe. Also es ist keine offizielle Ausbildung, weil dann der Agentur aufgefallen ist, wenn wir den Mann zur ausbilden, dann ist er ja einen Tag die Woche nicht da, weil er ist in der Berufsschule und dann können wir den nicht weiter beschäftigen und schön ausbeuten. So haben sie mir den Ausbildungsvertrag wieder weggenommen. Aber ich habe deswegen zwei Jahre in einer Agentur gearbeitet und habe danach auch mein Studium mit damit finanziert, dass ich bunte Bildchen für Bild.de online gemacht habe und so diese ganzen Grafiken gebaut habe. Von daher habe ich das selber drin, aber ich bin dabei, mir Unterstützung zu organisieren, weil das einfach ab einer gewissen Größe nicht mehr handelbar wird. So. Aber bis jetzt ist die Unterstützung freiwillig. Da hat sich tatsächlich jemand gemeldet, eine ganz tolle Kollegin, die gesagt hat, boah, krass, machst du alles alleine, kann ich dir irgendwie helfen? Aber dann merke ich halt, ja, das muss ich professionalisieren, man muss Workflows etablieren und dann auch irgendwann gucken, wo Geld herkommt, weil ich möchte natürlich Leute nicht umsonst für mich arbeiten lassen und ich würde auch irgendwann gern Geld damit verdienen, weil das ist schon echt viel Arbeit und ich muss gucken, wie das mit meinen ganzen anderen Projekten irgendwie Hand in Hand geht, damit sich das überhaupt lohnt.
So, bevor ich dich nochmal nach der Zeit frage und dann auch noch nach dem Geld, frage ich dich nochmal nach dem Wort Authentizität. Mhm. Die Menschen, die deine Inhalte konsumieren, die mit dir interagieren, die kriegen ja, glaube ich, schon recht viel Daniel Brockerhoff auch. Und du hast verschiedene Kanäle, du bist auch eben bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Wie wichtig ist denn diese Person Daniel Brockerhoff? Und kriegt man die auf allen Kanälen und oder unterscheidest du da auch ganz stark? Also wie gehst du quasi mit dir als dem Produzenten und dem Community-Mitglied, das du ja bist, in deiner Community um?
Also einerseits finde ich das immer ganz spannend, wenn das gefragt wird, weil ich stelle da fest, das wird gerade bei Social-Media-Sachen immer wieder gefragt. Wie wichtig ist das denn? Und es war immer schon wichtig. Ich meine, Fernsehen hat immer von Persönlichkeiten gelebt. So, wir hatten immer große Reporter, große Anchormen, große KorrespondentInnen, große Anchorwomen, die wir alle kennen und die auch mit ihrer Persönlichkeit da stehen und mit ihrer auch teilweise ihrer Haltung da stehen. Und das ist im Fernsehen und im Radio und das ist auf Social Media natürlich genauso. Also die Leute folgen und konsumieren eine Sendung, weil die von Moderatorin oder Moderator XY moderiert wird. Auch. Also die Inhalte müssen auch gut sein, aber das ist auch die Person, die das Ganze präsentiert.
Aber der Unterschied von denen ist natürlich eben, du hast selber die Distanz vorhin angesprochen, dass sie ihre Zielgruppe, ihre Rezipienten, ihr Publikum nicht mit ins Zuhause nehmen.
Ja, auch nicht ganz. Nee, auch nicht ganz. Also überleg mal, wenn du so, es gibt großartige Kolleginnen wie Anja Reschke, wo du auch merkst, die steht auch mit ihrer Persönlichkeit da, ne? So. Die zeigt dir jetzt nicht, wie ihre Küche aussieht, aber wenn die eine Panoramasendung präsentiert, dann merkst du auch, wie Anja Reschke über bestimmte Dinge denkt, so, ne?
Auf jeden Fall.
Das ist bei Georg Restle genauso. Und das ist halt eher Magazinjournalismus, wie die machen, wo auch eine Einschätzung, eine Haltung erwünscht ist. Und ich trage diese Haltung halt jetzt in so eine Art Tagesaktualität. Du siehst das bei entertainigen Angeboten, bei ZDF Magazin, bei der Heute Show. Auch da sind überall die Leute, die das machen, wichtig, dass die das, was die erzählen, dass die das authentisch vermitteln und dass man das Gefühl hat, die meinen das auch so, was sie da tun. Und ich versuche so eine Brücke zu schlagen zwischen einerseits diesem stark journalistischen und wirklich erklärenden, aber auch einem humorvollen, teilweise satirischen, ironischen Haltung, wo viel von mir dabei ist, weil ich könnte das ja sonst gar nicht auch wirklich vertreten und ich merke, dass es genau das ist, was Menschen sich gerne angucken, weil die wollen halt tatsächlich dann wissen, was ich über eine Sache denke und reiben sich natürlich auch an mir. Das bietet ja auch eine Reibungsfläche. Ne? Wenn ich dann irgendwie das sage, was Leute doof finden, dann kriege ich das auch um die Ohren gehauen. Dann muss ich mich auch rechtfertigen. Das ist auch neu. So, wenn du im Fernsehen was sagst, was Leute ärgert, dann musst du dich selten rechtfertigen. Höchstens mal kriegst du 3-4 Mails. Ich kriege dann sehr viele Kommentare und muss mich dann erklären und merke dann auch, okay, vielleicht muss ich das nochmal anders, hätte ich das nicht so sagen sollen, muss ich nochmal anders erklären. Und da ist schon sehr, sehr viel von mir drin, weil anders würde das glaube ich, auch gar nicht gehen. So, das ist auch keine Persona wie zum Beispiel Kurt Krömer, ne, die er sich überlegt hat, sondern das bin tatsächlich ich. Und ich glaube, das ist aber auch das, was im Endeffekt den Leuten hoffentlich gefällt. Zumindest erkläre ich mir das so, dass es so viele sich angucken, ja.
Sieht so aus. So, jetzt sind wir bei der Frage nach der Zeit. Wie schaffst du das alles zeitlich? Du hast vorhin selber gesagt, Twitter, als du da dich sehr intensiv auf dieser Plattform ausgetobt hast, war es dir irgendwann zu viel. Du hast eine Pause gemacht. Wie schaffst du es?
Also ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich merke, ich muss mich anders organisieren. Ich habe das jetzt ein paar Monate sehr intensiv gemacht, quasi irgendwie einmal die Woche eine Story, die 10 Minuten lang war und die News zusammengefasst, habe Postings gemacht. Das macht alles sehr viel Spaß, aber im Endeffekt läuft das auf einen 16-Stunden-Tag hinaus. Und das ist auf die Dauer nicht tragbar, wenn man auch noch Vater von einem behinderten Kind ist und irgendwie generell Vater von 3 Kindern und generell Familienmensch so. Und das ist jetzt gerade die nächste Herausforderung für mich. Wie stelle ich das anders auf? Wie kann ich das anders zusammenbasteln, dass ich trotzdem einen Output habe, der den Leuten was bietet, einen Mehrwert bietet, aber ohne, dass ich jeden Tag 16 Stunden arbeiten muss? Die endgültige Antwort darauf habe ich noch nicht gefunden. Aber ich glaube, es ist vor allem gutes Zeitmanagement.
Das führt zu meiner letzten Frage, bevor Mandy dann übernimmt, nämlich das Thema Geld. Also um das alles besser aufstellen zu können, würde es dir ja sicher auch helfen, wenn du mit deinen Insta-Kanälen wirklich Geld verdienen würdest. Wie weit bist du denn dabei?
Ich habe da lange gezögert, weil ich immer dachte so, oh, öffentlich-rechtliche Journalisten dürfen eigentlich ja nicht noch irgendwo Geld mit Werbung oder Kooperation oder irgendwas verdienen, weil ich komme so aus dieser alten Zapp-Schule und Kuno Haberbusch, wer den noch kennt, Mitbegründer von Netzwerk Recherche und alter Zapp-Redaktionsleiter und vorher bei Panorama, der war da ganz strikt und hat gesagt, das geht alles nicht. Und ich bin da auch teilweise der Meinung so, also Fernsehmoderatoren oder Moderatorinnen, die ihr Geld vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verdienen und dann über den Fernsehbildschirm juckeln und dabei eine Wurst in die Kamera halten, das finde ich auch nicht in Ordnung. So, und ich habe auch Schwierigkeiten mit manchen KollegInnen, die ihre Instagram-Profile, die einfach nur der Selbstrepräsentation dienen, also die keinen Mehrwert bieten, die einfach nur zeigen, guck mal, hier bin ich auf der Party und hier bin ich auf dem Dreh und dann da Werbung machen für Automarken oder für Handymarken und sowas. Und sowas gibt es und das finde ich echt kritisch. Ich habe dann gesagt, okay, aber ich mache hier ein journalistisches Angebot, das einen Mehrwert bietet, und das irgendwie echt Zeit kostet und deswegen muss ich das irgendwie refinanzieren und habe dann meine Community gefragt, wie findet ihr das? Weil die Leute mich auch gefragt haben, ey Digga, du machst hier so viel Arbeit, das kann doch nicht sein, dass du das, kann ich dir Geld spenden, kann ich dir was in die Kaffeekasse werfen, mach doch mal Werbung. Und ich habe wirklich so gesagt, okay krass, die Leute fragen mich jetzt schon, ob ich nicht mal Werbung schalten möchte oder irgendwie eine Kaffeekasse aufstellen.
Ich glaube, bei 120.000 Followern werden demnächst auch wahrscheinlich Werbungtreibende auf dich zukommen, weil das ist so eine Reichweite.
Nein, das ist das Spannende. Das ist das Spannende. Das ist das klassische Problem. Wenn Kooperationspartner auf mich zukommen, dann wollen die alle auf meinen Dad-Kanal, auf meinen Papa-Brö-Kanal. Mhm. Weil das kennen sie. Ah, da wissen sie, okay, das ist so ein Typ, so ein Dadfluencer und denkt, der kann doch hier meinen Blumenstrauß und meinen Bohr-Akkuschrauber oder mein CBD-Öl in die Kamera halten, weil das funktioniert super. Ne? So kennen wir alles. Und wir wissen alle ganz genau, Journalismus zu verkaufen ist echt schwierig. So, ja. Da Werbung zu schalten ist echt schwierig. Und das gleiche Problem habe ich jetzt auch. Ich kann denen eine größere Reichweite bieten auf dem anderen Kanal, aber sie wollen erstmal nicht. Und dann muss ich erklären, bin jetzt so mit 2 im Gespräch, wie man das da machen kann, wie man das auch einbinden kann, weil die können sich das nicht vorstellen, dass man zuerst über den Ukraine-Konflikt redet und danach ein Massagegerät zum Beispiel vorstellt. Und ich sage, doch, das geht. Und das kann ich tatsächlich auch so einbinden, dass das in diesen ganzen Flow passt. So, ne? Und das muss man tatsächlich, es ist echt Arbeit. Deswegen tendiere ich gerade dazu, weil die Leute dann, als ich gefragt habe, wollt ihr Werbung, wollt ihr was bezahlen, gesagt haben, ja, ich akzeptiere Werbung und ja, ich würde auch was zahlen. Und es waren nicht wenige, die das gesagt haben. Zu einem Abo-Modell irgendwann zu gehen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo man Mitgliedschaften dann erwerben kann. Die Leute kriegen dann nochmal ein extra Goodie. Welche überlege ich mir gerade und halt sehr gezielt und wenig Werbekooperationen zu machen, weil ich merke, das ist echt viel Arbeit, diese Leute zu akquirieren, denen dann zu erzählen, wer das machen könnte, dann in die Abstimmung zu gehen, wie man sowas, wie das aussieht und das dann zu produzieren. Und da kommt dann bei 120.000 Abos oder bei 50.000 Storyviews kommt schon eine okaye Summe bei rum, aber es ist halt echt noch nicht so, dass man denkt, okay, das hat sich jetzt vollgebracht, dass ich quasi einen Tag darin investiert habe. Also da tendiere ich geradezu, das so zu machen, weil tatsächlich, ich bin jetzt mit einigen InfluencerInnen in Kontakt, einige kenne ich halt auch besser, wie Franziska Böhler zum Beispiel, und ich stelle halt fest, so man denkt immer, ja, die hält schon wieder Werbung in die Kamera, voll nervig. Wie viel Arbeit dahinter steckt, ist Das checken die meisten Leute überhaupt nicht. Also wie viel Briefings, wie viel Calls, wie viel produzieren, dann nimmst du das auf, zeigst du das dem Kunden, der sagt, nee, will ich nicht, das ist mir nicht freundlich genug, nee, man kann das Produkt nicht gut genug sehen, mach das nochmal so. Und da merke ich so, okay, das ist auch echt nochmal eine Nummer und da gibt's auch einen Grund, warum das bis jetzt Abteilungen für uns machen, damit wir JournalistInnen mit dem Kram nichts zu tun haben müssen. Plus ist natürlich auch immer diese Frage so, wie angreifbar macht man sich, gerade wenn man über bestimmte Sachen redet. Und das ist, finde ich, echt schwierig. Aber ich hoffe, wenn ich das auf die Kette kriege, so eine Mischfinanzierung zu machen, also gezielte Werbung oder gezielte Kooperation. Das heißt, wenn hier jemand ist, vielleicht ein Werbevermarkter, der denkt, hey, ich habe eine total tolle Marke, die würde ich da gerne dauerhaft präsentieren. Das gibt's ja auch so bei Hotel Matze, gibt's dann irgendwie in dem Podcast, gibt's irgendwie eine Biermarke oder sowas, die das immer sponsert. Sowas würde ich total gerne machen, weil das nicht so aufwendig ist. Aber es ist tatsächlich echt ein dickes Brett. Oder wenn jemand Bock hat, mich da zu unterstützen, auch bitte gerne bei mir melden.
Mandy, da waren doch jetzt auch schon so der ein oder andere Tipp und Trick dabei, dann kannst du jetzt...
Aber das Wichtige nochmal zum Nachhaken, ja? Leute wollen für Journalismus bezahlen, wenn sie merken, dass er ihnen wirklich was bringt. Das ist, glaube ich, die wichtigste Message, aber das Produkt, was wir anbieten, muss so geil sein und so viel Mehrwert bieten, dass die Leute sagen, wow, das kriege ich nirgendwo anders. Und dann geben Leute dir auch Geld dafür.
Ja, das kann ich Gott sei Dank für Horizont auch bestätigen, weil unsere Digital-Abos auch sehr begehrt sind. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Vertrauensbeweis unserer Community. Aber Mandy, dann übergebe ich gerne an dich.
Daniel, ich hätte gern einen Anschubser für Journalisten, die sich nicht oder zögerlich in sozialen Medien zeigen. Hast du ein paar Argumente, um sie zu motivieren, ihre Inhalte auch über Personenprofile zu veröffentlichen?
Also es sind unterschiedliche Sachen. Auf Twitter würde ich sagen, ist es echt deswegen wichtig, weil man sich da gut vernetzen kann. Und wenn du mal mit den richtigen Leuten vernetzt bist, kriegst du auch schneller mal eine Info, kriegst du schneller ein Interview, weil die Leute halt wissen, okay, hier, ne, den kenne ich, der twittert manchmal ganz intelligente Sachen, der hat eine gute Expertise im Themenfeld XY und deswegen kennt man. So, das ist natürlich total hilfreich. Das ist einfach ein Netzwerktool. So, ne? Bei Instagram würde ich tatsächlich sagen, und da bleibe ich dabei, da muss nicht jeder aktiv sein. Das kann man auch einfach als sein digitales Bilderalbum für seine 100 Fotos benutzen und da muss man nicht seine Arbeit präsentieren. Generell ist halt die Frage, wie sichtbar möchte ich als Journalistin, als Journalist sein? Und ich finde, das ist wichtig heutzutage, dass man sichtbar ist, auch weil Gesprächspartner einen nach einem suchen und gucken, wie ist denn der so drauf? Wie ist denn die so drauf? Was macht die denn so? Generell ist es eben ein gutes Schaufenster, so, um seine Arbeit zu zeigen. Natürlich gibt es Leute, die sind festangestellt seit 10 Jahren, die müssen sich um nichts mehr Sorgen machen. Da kann ich es verstehen, dass es eine Hemmschwelle gibt, weil das ist alles Arbeit, so, man muss auch Bock drauf haben. Und wenn ihr keine Lust drauf habt, dann lasst es sein, weil dann kommt da eben nur Käse bei raus. So. Also, aber ich würde tatsächlich sagen, gerade freiberufliche JournalistInnen sollten sich damit verstärkt auseinandersetzen, weil sie da einfach ihr Schaufenster haben, wo sie sich und ihre Arbeit präsentieren können. So wie jeder freiberufliche Journalist heute eine Homepage haben sollte.
Du schreibst auf Instagram in deiner Biografie, du berichtest mit Empathie, Ironie und Unterhaltung. Was heißt das? Wie sehen deine Postings auf diesem Kanal denn aus?
Also ich habe mich wirklich gefragt, wie würde ich eigentlich gerne selber Nachrichten konsumieren und Nachrichten sehen. Und ich habe mich ganz oft erwischt, wenn ich mal in der Woche Nachrichten frei hatte, dass ich danach was gesucht habe, wo das mir schnell, kompakt und irgendwie auch einigermaßen unterhaltsam erklärt wird und bin dann immer bei der Heute-Show gelandet. So, die Heute-Show ist aber eine Satire-Sendung und die natürlich auch manche Basics nicht erklärt und die natürlich auch teilweise sehr einseitig dann gefärbt ist oder einfach für den Gag da ist. Und habe gedacht, okay, das muss irgendwie noch ein bisschen anders gehen. Und meine Lieblingssendung tatsächlich ist The Daily Show mit Trevor Noah, weil die das wirklich auch in der Corona-Zeit geschafft haben, diese harten Sachen und das, was gerade diskutiert wurde, zu erklären und dann noch einen Pun, noch einen Gag oben drauf zu hauen, sodass du quasi den Lebertran mit Zucker kriegst. Und da habe ich mich ein bisschen von inspirieren lassen, weil ich glaube, so kann man das am besten manche wirklich schlimmen Sachen verkaufen, indem man sich auch über das, was einen hilflos macht, ne, das viele manche Sachen machen uns ja hilflos. Vieles, was uns in den Nachrichten präsentiert wird, macht uns total hilflos. Und das verträgt man besser mit einer Prise Humor. Und das ist auch ein Stück Distanzgewinnung. Ne? Man gewinnt Distanz zum Thema, aber nicht zum Presenter. Und der Presenter macht sich auch insofern gemein mit seinem Publikum. Und auch da ist Hans-Joachim Friedrichs mal falsch verstanden worden. Der macht sich insofern gemein mit seinem Publikum, weil er sagt, ich bin davon auch betroffen. Ich gucke mir das an und denke auch, ey, what the fuck, das kann nicht wahr sein, was die da gerade wieder aufs Tableau legen. Und das macht auch was mit mir und jetzt gucken wir es mal gemeinsam an. Ich glaube, das ist eher so eine, ja, sich verbrüdern und verschwestern mit den ZuschauerInnen, das hilft, weil die auch merken, dass es ernst gemeint ist. Und deswegen auch diese Prise Humor, weil ich brauche die manchmal selber. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mir gerne Tiervideos angucke, wenn ich schlechte Laune habe und habe angefangen, hinter die Stories mit den schlechten Nachrichten Tiervideos zu packen. So, ich habe immer jahrelang geulgt darüber, dass wenn man einfach, wenn schlechte Nachrichten kamen, dass man so spielende Hunde auf einer Blumenwiese zeigen sollte. Das hat in den Fernsehnachrichten aus irgendeinem Grund nie funktioniert. Auf Instagram kann ich das machen und die Leute lieben es. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute mir Tiervideos schicken und sagen, ja, guck mal, das ist doch was für dich. Und das ist tatsächlich auch psychologisch und neurologisch nachweisbar. Wenn du schlechte Nachrichten bekommst und danach so einen Upper kriegst, dann gehst du nicht ganz so mies gelaunt aus dieser Story zum Beispiel raus. Das macht ja Funk auch, ne? Am Ende von ihren Infoposts immer diese Tierbilder. Das funktioniert. Das ist ein billiger Trick, aber billige Tricks sind manchmal hervorragend.
Der Trick ist natürlich auch da, um Likes zu kassieren. Wir müssen uns ja darum kümmern, dass Postings Reaktionen erhalten, um sichtbarer im Newsfeed zu werden.
Aber das Ding ist halt so, diese Meldung, was weiß ich, dass die Türkei jetzt den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden blockiert. Die kriegst du in deinem Feed, wenn du die großen News-Outlets abonniert hast, kriegst du die halt 10-mal hintereinander auf exakt dieselbe Art und Weise ausgespielt. Und es ist halt more of the same. Und das Letzte, was wir brauchen, gerade im Nachrichtenbereich, ist more of the same.
Ja, und deshalb bist du ja auch sichtbar mit Selfies und nennen wir es mal Welfies, also beziehungsweise Reels. Wir sehen manchmal in deinen Stories ja auch dein Home-Studio, du zeigst das ja. Kannst du unseren HörerInnen verraten, was du für Equipment und Software nutzt für deine Social-Media-Beiträge?
Also ich hab ein Ringlicht, ein klassisches, was ich aber so einsetze, dass es quasi halbschräg auf mein Gesicht kommt und nicht frontal, weil dadurch wirkt man immer sehr wie so eine Make-up. Präsenterin. Das muss ein bisschen von der Seite kommen, damit das Gesicht so halb beschattet ist, damit es ein bisschen an Tiefe gewinnt. Dann habe ich in meinem Arbeitszimmer mir Plissés anbringen lassen, teilweise, weil das auch ein Gästezimmer ist, damit man schlafen kann. Aber ich habe festgestellt, dass die blickdicht sind und auch teilweise lichtundurchlässig ist super, weil dann kann man immer für die gleiche Lichtstimmung sorgen. Ich habe ein USB-Mikrofon von Röde zum Anstecken an den Laptop und ich habe eins auch von Röde zum Anstecken ans Handy, womit ich dann meine Stories aufnehme, weil guter Ton, finde ich, ist wirklich, wirklich wichtig. Das sind eben die beiden Sachen, guter Ton, gute Beleuchtung. Und damit gewinnst du ganz, ganz viel. Und das ist im Endeffekt heute nicht mehr teuer zu haben. Also du musst heute 250 Euro ausgeben und dann hast du ein kleines Studio-Equipment. Und das ist wirklich gut. Ich habe an dieses Ringlicht, habe ich noch von Elgato, heißt die Firma, Stativarme dran geschraubt. Da ist mittlerweile auch mein Mikrofon dran und ein Stativ für mein Handy, womit ich dann die Stories mache. Das Handy, das wissen auch ganz viele nicht, da ist ein Bluetooth, meine Bluetooth-Maus dran und eine Bluetooth-Tastatur. Damit kann man sehr schnell arbeiten, weil man kann im Handy tatsächlich, also beim iPhone kann man in so einen Assistenzmodus gehen und dann kannst du eine Maus anschließen, kannst immer an so einem kleinen Punkt sehen, wo die Maus gerade ist und kannst das wirklich wie einen Computer benutzen und auch eine Bluetooth-Tastatur anschließen. So produziere ich meine Stories, wenn ich Text tippen muss, zum Beispiel sehr, sehr schnell, weil das Handy ist einfach im Stativ drin, eingeschraubt und ich arbeite damit mit Maus und Tastatur, als ob das ein Minicomputer wäre. Das sind so Tools. Ich arbeite mit einem Programm namens ScreenFlow. Das gibt's für einen Mac. Das ist super, um Bildschirmaufnahmen zu machen, aber auch um zu schneiden. Das ist ein sehr, sehr intuitives Schnittprogramm. Für iOS kann ich, muss ich mal kurz gucken, wie das heißt. Für iOS kann ich total empfehlen, wenn man wirklich rudimentäre Schnittfähigkeiten nur hat, InShot. Das ist ein sehr intuitives Schnittprogramm. Meine Designs mache ich seit ein paar Wochen mit Canva. Das ist Industriestandard mittlerweile bei Social Media Leuten. Kostet 12 Euro im Monat, aber man kann mehrere Leute einladen. Das ist wirklich super intuitiv zum Arbeiten, wenn man keine Photoshop Skills hat. Zum Filmen nehme ich Filmic Pro auf dem iPhone, weil man da Belichtung einstellen kann, Schärfe einstellen kann, Weißabgleich einstellen kann. Das kann man sonst in einer normalen Kamera nicht. Und wenn man so ein gutes Bild haben möchte, ist das halt unerlässlich, wie ich finde. Und zum Untertitel machen benutze ich manchmal Mix Captions, auch als iOS. Da gibst du quasi dein File rein und dann generiert das die Untertitel. Du musst es ein bisschen korrigieren. Aber das ist nur so eine Spielerei. Das muss man nicht unbedingt haben. So, hab ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Das sind so meine Hauptarbeitstools.
Ja, super, dass du das mit uns so offen teilst. Ganz zum Schluss würde mich noch interessieren, wenn jetzt einige Freie denken, jetzt habe ich aber Lust auf Social Media, will da durchstarten, wie bekommen die denn auf ihre ersten Postings Reichweite drauf? Kannst du da noch einmal ein paar Tipps mit uns teilen?
Vernetzen, vernetzen, vernetzen. Also
okay, also anderen
Folgen. Ja, anderen Folgen, sich mit denen austauschen, unter deren Postings kommentieren. Die ersten 10.000 sind echt die schwersten. So. Und danach ist es immer noch nicht einfach. Und es fallen auch immer wieder Leute hinten rüber und dann bricht man seine Reichweite wieder ein, dann muss man gucken, was hat man falsch gemacht. Aber tatsächlich ist das Vernetzen am wichtigsten und natürlich echt gucken, wo ist ein Bedürfnis? Also was kann ich anders als andere anbieten? Was fehlt noch auf dem Markt? Und es kann sogar die x-te Kochshow sein oder 15.000. Vegan-Profil, wenn du den einen Zugang findest, den andere nicht gefunden haben. Oder das so präsentierst, wie das andere nicht präsentieren können. Also das ist tatsächlich, lässt man sich als Journalist häufig davon abschrecken, dass man denkt, ja, es gibt doch schon ein Kochbuch oder es gibt doch schon irgendwie ein Elternprofil oder sowas. Ja, aber es gibt halt vielleicht nicht das, was du machst, weil du es auf deine eigene Art und Weise machst und dann kann das auch funktionieren.
Bedeutet das, dass ich mich auch als Person zeigen muss, um Erfolg zu haben? Oder reicht es, wenn ich nur Symbolbilder poste?
Du kannst Erfolg haben mit Symbolbildern, aber sehr, sehr, sehr schwierig. Also es gibt ein paar Profile, die können das. Ein guter Plan zum Beispiel ist ein Profil auf Instagram, das sehr erfolgreich ist, eben weil es aber auch noch einen Mehrwert bietet. So am einfachsten einfach, weil es ein Medium für Gesichter ist, ist mit Gesichtern zu arbeiten und sich auch selber zu zeigen, einfach damit die Leute mit einem relaten können. So, was ich auch feststelle, was viele Leute auf Instagram falsch machen, ist, dass sie zu viele Infos dumpen, also so in die Story zum Beispiel und dann so riesige Texte schreiben. Das versuche ich meiner Frau gerade abzugewöhnen und dann zu sagen, okay, ey, mach auf eine Story-Slide so 3-4 Sätze maximal, weil die Leute sonst das nicht mehr lesen können. Also man muss sich auch sehr viel mit der Frage auseinandersetzen, wie wird das rezipiert, in welcher Situation, von wem wird das wann, wie rezipiert. Deswegen habe ich von Anfang an noch immer Untertitel gemacht. Einmal, um es barrierefrei zu halten, aber auch, weil ich weiß, dass viele meine Stories im Bus gucken, auf dem Klo gucken, neben dem schlafenden Kind gucken und da nicht unbedingt den Ton rühren können. Und an solche Sachen muss man echt denken. So.
Ja, vielen Dank. Ich habe viel gelernt.
Das freut mich.
Ja, vielen Dank für die sehr hilfreichen, sehr spannenden Tipps, Tricks, Infos, Insights. Ich glaube, viel mehr Mehrwert kann man in die halbe Stunde nicht packen. Euch draußen vielen Dank fürs Zuhören. Damit ihr auch die Folge nicht verpasst, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Da könnt ihr uns eine Bewertung gerne geben oder schreibt uns an newsfluence@horizont.net.